Wir hatten eine sehr schöne Woche, beziehungsweise Wochenende, letztes Wochenende in Bergkirchen. Es war schön. Das Wetter war toll. Das war wirklich, am Sonntag mussten wir einen Abstecher am Steinohr oder Meer machen, damit die Kinder ein bisschen planschen konnten. Ja, nicht nur die Kinder, die großen und kleinen Kinder, ja, genau. Und wie Cindy sagte, wir waren gestern in Gemünden, um zu sehen, was so alles, sich alles in 55 Jahren passiert ist. Eigentlich war länger, weil sie gesagt, auch davon geredet haben, was vor der Zeit passiert ist, also die ersten Freizeiten in 1952, wo man gesehen hat, das ganz Besondere dürften an einem Tag Cola trinken. Coca-Cola, und waren alle Kinder total begeistert, war das für sie was ganz Besonderes war, was sie sonst nicht bekommen konnten. Naja, aber wir freuen uns auch hier zu sein und mit euch zusammen einfach in der Schrift zu lesen, Gott immer näher zu kommen, ihn immer besser kennenzulernen. Ich möchte beten, bevor wir jetzt weitermachen. Großer himmlischer Vater, danke, dass wir hier sein dürfen. Dass wir uns in Freiheit treffen können, dass wir eigentlich keine große Angst haben müssen um das, dass da was passieren kann, wie es in so vielen Ländern der Fall ist, wo Leute wirklich, nur weil sie an dich glauben, diese Angst haben. Ich bete für diese Menschen, Herr, dass du bei ihnen bist, ihnen Trost schenkst und Kraft. Ich möchte, dass du uns heute, Herr, bitte einfach die Herzen öffnest für dich, für deine Worte, dass du all das von uns nimmst, was uns ablenken könnte von dir, von deinen Wegen. Das, was du sagen wirst, Herr. Amen. Ich habe bei der Vorbereitung heute, musste ich an Kinder denken, also nicht nur unsere Kinder auch, aber nicht nur, denn ich muss auch daran denken, wenn die Kinder klein sind, da haben sie zu bestimmten Begriffen ein anderes Verständnis als wir Erwachsene. Ja? Sie ziehen was an, klamottenmäßig, und du sagst zu denen, das ist dreckig, das kannst du nicht anziehen. Wir sagen, wieso? Das sieht doch ganz okay aus. Nein, zieh dich was anderes an. Oder man sagt, geh dir mal Hände waschen. Hände sind dreckig. Wieso? Die sehen rein aus. Das ist ja, sie haben ein anderes Verständnis davon. Von dem, was wir als sauber oder rein verstehen und was die, meistens ist es mehr auch dadurch bestimmt, dass sie nichts mehr machen müssen. Das hat mit Reinheit weniger zu tun. Sauberkeit, es hat mehr damit zu tun, dass sie möglichst wenig tun sollen. Die Reinheit, das ist heute wichtig, das war damals zur Zeit Jesu, ich tippe fast noch wichtiger. Vor allem, weil die Menschen damals ein Verständnis hatten, dafür, dass Menschen durch bestimmte Handlungen unrein werden. Das kam aus dem Gesetz Mose, was eigentlich ursprünglich gedacht war, um zwischen rein und unrein zu unterscheiden, war eigentlich eher Hygiene, dass sie eben Menschen schützen vor Krankheiten dadurch oder vor ungesunden Sachen. Hauptsächlich. Das haben sie dann so verstanden, dass Menschen durch ihr Handeln oder durch irgendwas, was ihnen geschieht, auch unrein vor Gott sind. Also haben die Mehrzahl es so verstanden, dass Gottes Segen bei Menschen ist, wenn man es sehen kann. Das heißt, wenn die gut Geld haben, wenn sie einen guten Job haben, wenn sie gesund sind. Und das andere unrein, wenn die krank sind, dann müssen sie, irgendwas stimmt nicht. Und das werden wir heute, wenn wir die Stellen sehen, müssen wir das wirklich vor Augen halten. Denn das war wirklich eine weit verbreitete Haltung unter den Menschen. Wir wollen zuerst von einem Menschen lesen, in Markus Kapitel 1, der zu Jesus kam. Der hat eine schlimme Unreinheit. Lesen wir die Verse. Ich habe drei Leute gebeten, das vorzulesen. Markus 1, die Verse 40 bis 44.
Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn dastehen sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein.
Ein Mensch, der Aussatz hatte, hat es wirklich nicht leicht damals. Aussatz, also es gab also diese Leprekranken, das ist oft, was man Menschen darunter verstanden hat, aber es war alles eigentlich, wo es irgendwie einen Ausschlag auf der Haut gab. Dadurch galt man als unrein. Und es hatte schlimme Folgen, auch weil viele der Krankheiten sehr, sehr ansteckend waren. Und wir lesen davon in 3. Mose, eigentlich der 13. Kapitel von 3. Mose, wenn du nichts anderes zu tun hast, irgendwann liest sie mal durch, denn die haben die ganze Liste, was man tun sollte. Dann kommt man zum Priester und wenn es so aussieht, dann soll man erstmal 7 Tage warten und wenn es so aussieht, dann sofort und ist so ziemlich detailliert. Aber die Folge ist, wenn die sagen, ja, er ist unrein, er hat Aussatz, ist folgend. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt. Seine Lippen soll er verhüllen und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er seine Wohnung haben. Stell dir vor, ja, du lebst dein Leben so vor sich hin, wahrscheinlich mit Familie oder was auch immer, und auf einmal entdeckst du was an der Haut und es wird schlimmer und dann gehst du zum Priester irgendwann. Und er sagt, ja, das ist es. Und auf einmal, ja, kann sagen, von heute auf morgen ist alles anders. Man darf nicht mehr zu Hause wohnen. Man muss außerhalb der Stadt, der Ort vom Ort sein. Man war eigentlich verpflichtet, also wirklich nicht normal bekleidet zu sein, sondern wirklich in, wie sie hier gesagt, zerrissene Kleider zu laufen, nichts auf dem Haupt. Und man war auch selbst als Kranke verpflichtet, wenn jemand in die Nähe kam, zu rufen, unrein, unrein, damit die Menschen nicht zu nahe kommen. Und wenn man das nicht getan hatte, und die Menschen haben das entdeckt, dann flogen die Steine, weil du etwas Falsches getan hast. Du hast sie auch in Gefahr gebracht, angesteckt zu werden. So ist man auf einmal, wenn man diese Krankheit hat, praktisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Man stellt sich ja vor, man darf das Kind nicht mehr in den Arm nehmen, die Frau nicht mehr in den Arm nehmen. Ja, man darf nicht dabei sein bei den großen Feiern. Wenn man die Familie sah, dann war es wahrscheinlich von fern, wenn sie was zu essen gebracht haben und irgendwo hingelegt haben und sich entfernt haben. Kaum Kontakt mehr mit Familie oder Freunde. Was für ein Leben ist das? Ja, fragt man sich, ne? Und obendrauf kommen noch hinzu. Ich meine, das Schlimme war, dass sie wirklich ausgeschlossen waren aus der Gesellschaft in einer Weise. Aber hinzu kam, dass die Menschen einfach gedacht haben, was hat der in seiner Vergangenheit verbrochen, dass das so passiert ist? Was für schlimme Sünden gibt es in seiner Vergangenheit? Ja, man kann auch im Alten Testament lesen, zum Beispiel Miriam, die Schwester von Mose, hatte irgendwie gegen Mose einen Aufstand gehabt und ihre Strafe war von Gott, dass sie auf einmal mit Aussatz befallen war. Und so ist es nur ein kleiner Sprung, dass man sagt, okay, Aussatz war die Strafe, also ist Aussatz heute die Strafe. Also, was hast du Falsches getan? Und so war dieses nicht nur ein körperliches Dilemma da, sondern auch so gesellschaftlich, dass man wirklich die anderen auf einen herabschauen oder einen verdächtigen, irgendwelche schlimme Dinge getan zu haben. Ich meine, das war nicht nur bei Aussatz, das war bei vielen anderen Sachen. Zum Beispiel in Johannes 9 kann man lesen, ja, wie die Menschen gedacht haben, weil die einen Blinden gesehen haben. Und sie haben gesagt, Jünger haben zu Jesus gesagt, Jesus, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Dass er so blind ist jetzt. Das war einfach die Denkweise. Wenn, so können wir es verstehen, wenn wir diesen sehen. Wenn wir überlegen, wie er Leben gelebt haben muss, seine Bitte ist nicht, ich will gesund werden, seine Bitte ist, ich will rein sein. Ich will wieder dazugehören. Du kannst mich rein machen. Interessant ist, ja, auch wenn dieser Wunsch da ist, er will Kinder wieder in den Arm nehmen, er will dabei sein können. Und er glaubt fest, dass Jesus das tun kann. Und das Interessante ist, dass er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und das sagt mir schon ein bisschen, wie die Krankheiten, die öffentliche Meinung so an ihn nagte, wo er vielleicht sich die Frage gestellt hat, bin ich es wert, gesund zu sein? Vielleicht hat er auch Gott die Frage gestellt, warum bin ich so krank, Herr? Warum bin ich so, habe ich diese Krankheit? Bin ich kein guter Mensch, dass mir das passiert? Das geht bestimmt an das Selbstwertgefühl nicht vorbei. Und dann, dass er sich fragen muss, ja, bin ich ein wertvoller Mensch, dass er das machen würde? Wer will das machen? Will er das machen? Diese Fragen stellen sich bei Menschen. Und so ist es auch für ihn eine Frage. Es ist nicht in Frage, ob Jesus es kann. Er ist überzeugt davon. Das sieht man in den Worten. Und die Antwort von Jesus ist eindeutig, indem er ihn berührt und sagt, ich will. Und so ist es interessant, ist nicht, ist eigentlich nach dem Gesetz, wenn ein Mann einen Aussätzigen berührt, ist der Mann unrein. Aber hier geht es andersrum. Jesus, der reine Sohn Gottes, Sohn Menschen, er berührt den Menschen und gibt ihm seine Reinheit. So geht es auch andersrum. Er macht rein. So ein bisschen in einer Weise ein Vorbeut auf das Kreuz. Jesus nimmt die Unreinheit der Menschen und macht rein. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung macht er die Menschen rein. Durch Gottes Kraft. Und gleichzeitig sagte Jesus, geh doch hin. Geh zum Priester, zeig dich, damit alle Leute wissen, du bist rein, damit man nicht denkt, das ist irgendwie nur ein Zeichen, dass er wieder in die Gesellschaft kommen darf. Und das Interessante ist, dass Jesus sagt, ja, das soll ein Zeichen für sie sein. Was für ein Zeichen? Ich habe mir überlegt, okay, für wen soll es ein Zeichen sein? Soll es für alle Leute sein, dass sie sehen, einfach, gut, er hat sich vor den Priestern gezeigt, alle können sehen, er ist wirklich rein? Soll es vielleicht für die Priester, weil die auch bekanntlich etwas misstrauisch waren, was Jesus betrifft. Sie sollen ein Zeichen sehen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, der Messias. Vielleicht für die Priester, Pharisäer und Schriftgelehrte, die nachher auftauchen. Die sollen erkennen, dass es so ist. Aber was auch eben, für wen das immer gemeint war, das ist nicht so klar. Wichtig ist einfach, dass Jesus nie in dem Leben von anderen Menschen gewirkt hat, nur um diese Menschen willen, sondern auch, damit andere davon etwas erfahren, das soll anderen auch zugutekommen. Wenn er in deinem und meinem Leben wirkt, wenn er Dinge tut, dann ist es damit, andere was erfahren auch, damit wir anderen auch dienen können. Wenn wir gesund sind, damit wir auch anderen in unserer Gesundheit und Kraft dienen können. Es geht nie nur um uns. Und das sehen wir dann auch in unserer nächsten Geschichte, die in Markus 2 wollen wir lesen. Verse 1 bis 12.
Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, und auch die Frauen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herabkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen.
Jesus kam nach Kapernaum, wo er öfters war, spricht sich schnell herum. Ruckzuck sind Leute da. Ja, und das Haus ist voll. Nun, sollte man nicht denken, okay, dass die Häuser riesig waren oder irgendwelche, da muss er wohl ein riesiges Haus ausdenken, aber die Häuser von den normalen Menschen waren, soweit man das feststellen kann, von Ausgrabung vielleicht 4 bis 5, 5,5 Meter groß. Das heißt, von hier bis zur Wand und hier, das war das ganze Haus. Meistens war es nur ein Zimmer. Okay, das ist das ganze Haus. Ja, da kommen die Leute rein. 40, 50 Leute vielleicht. Wenn sie zerquetscht zusammen stehen. Ja, die wollen alle zu Jesus. Und nachdem schon alle drin waren, die drin konnten, dann stapeln sich vor der Tür auch die Reihen, die irgendwie sehen wollten. Und da kamen 4 Leute mit einem gelähmten Mann auf einer Liegematte. Ja, man muss diese 4 Leute bewundern, denn hätte ich gesehen, wie viele Leute davor stehen, hätte ich gesagt, probieren wir morgen. Nein, sie wollten unbedingt, dass dieser Mann zu Jesus kommt. So gingen sie meistens, die meisten Häuser hatten schmale Treppen außen, damit man ans Dach kommt. Ja? So trugen sie diesen Mann an einer schmalen Treppe hoch. damit sie aufs Dach kommen. Und wenn sie erstmal aufs Dach sind, dann müssen sie erstmal, da war meistens eben so Schilfrohr da und dann haben sie also irgendwelche Lehm drüber gemacht, damit es vom Regen schützen konnte. Aber das Problem war dann natürlich, die haben das abgedeckt. Das war bestimmt eine sehr staubige Angelegenheit. Du musst erstmal dieses ganze Lehm abmachen und dann dieses Schilfrohr an die Seite. Haben sie, ich nehme an, dass sie es auch nachher wieder zusammengetan haben, weiß ich nicht, aber ja, nicht einfach da ein Loch gelassen haben im Dach. Die haben sich ganz schön viel Mühe gemacht um diesen Mann. Und das ist wirklich interessant, als Jesus das feststellt und sieht, er sagt, er sieht den Glauben von den Menschen und er sprach, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich tippe, ich bin mir nicht sicher, aber ich tippe, dass die vier Freunde, was war ihr Wunsch? Dass er geheilt wird. Oder? Man, ich möchte ihn nicht nochmal hochheben und dann raus. Er soll da alleine raus. Ja? Ich frage mich, was sie gedacht haben, was sie gehört haben, deine Sünden sind dir vergeben. Da hätte ich gesagt, ja nett, aber das ist eigentlich nicht, weshalb wir hier sind. Aber Jesus sah etwas und ich denke erstens, es ging ihm nicht alleine um körperliche Heilung. Es ging ihm auch darum, wie es in uns geht. Wir machen so eine Betonung auf das körperliche Heil, dass wir gesund sind. Aber es geht Jesus mehr als darum.
Was? Ganz kurz, bei der Stelle so im Hebräischen hast du eine andere Ansprache. Adoni, also Herr oder etc. auch zu einem fremden Identifikativ. Da sieht man schon, er spricht mit meinem Sohn oder meinem Kind an, was eine ganz vertrauensvolle Beziehung nachlegt.
Ja. Und was ich auch denke, und was ich auch von anderen, wo ich da nachgelesen habe, höre, ist, es kann sein, auch wenn in der Gesellschaft manche gemeint haben, diese Gelähmtsein wäre eine Folge von einer Sünde, was viele gedacht haben, ist, dass es tatsächlich die Folge von einer Sünde war. Nicht unbedingt eine Bestrafung, aber es gibt Dinge, die passieren können. Und da lebt man mit den Folgen von diesem Fehlverhalten. Ja, man trinkt ein paar zu viel und dann steigt man ins Auto und dann geht's los und dann auf einmal ist ein Unfall da, weil man nicht reagieren konnte schnell genug und man lebt mit den Folgen. Genauso, wenn jemand, eine Frau etwas freizügiger ist und dann auf einmal ist sie schwanger. Du lebst mit den Folgen. Davon. Welche Folgen, also was auch immer das verursacht haben könnte. Ja? Das sind einfach Folgen von Handlungen. Und wenn das wirklich so ist, dann ist dieser Mensch, quält er sich auch selbst. Mit der Schuld, was habe ich getan, dass ich und vielleicht selbst, warum habe ich bloß das getan? Warum bloß? Und quält sich auch mit der Schuld, die er selbst, auch wenn es vielleicht irgendwas war, was er nicht unbedingt direkt hätte hindern können. Du bist auf dem Pferd, reitest, auf einmal fällst du und dann unglücklich landen und dann passiert es. So kann es kommen. Die Frage ist dann eben, oder beziehungsweise das, was Jesus hier sagte, kann sein, dass er extra das gesagt hat, weil der Mann das unbedingt hören müsste oder sollte. Dass er genau gewusst hatte, dieser Mann braucht das unbedingt aus dem Leben, aus seinen Ereignissen, was da bis in seinem Vergangenheit steckt. Und so tut er das. Nun, diese Worte finden nicht alle toll, natürlich. Das hat auch Kyle am Anfang angesprochen. Da gab es welche, die gesagt haben, nee, das geht nicht. Das darf nur Gott. Und die haben das nicht offen ausgesprochen, aber Jesus hat es gewusst. Jesus hat es gewusst. Und eben im Grunde genommen, was sie wollen, wo hat er die Vollmacht, das zu tun? Oder wir würden auf gut Deutsch sagen, heute in unserem Bürokratie, wo ist deine Bescheinigung, dass du es tun darfst? Schwarz auf weiß, dreifach angefertigt, bitte. Ja? Ja? Und von der richtigen Stelle natürlich auch. Aber, und das Interessante ist, Jesus praktisch gibt ihnen gleich diese Bescheinigung. Aber nicht auf Papier, sondern im Fleisch und Blut. Und die Heilung ist eigentlich nur, um denen zu zeigen, ja, ich bin es, der diese Sünden vergeben darf. Denn wenn man überlegt, ich kann hier stehen und ganz leicht zu jemandem sagen, du, deine Sünden sind dir vergeben. Oder? Ich meine, welche Folgen das hat für die Person und für mich selbst, das ist ja eine andere Sache. Ich kann leicht das sagen, mindestens. Aber wenn ich sagen soll zu jemandem, der da gelähmt liegt, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Dann wird man sehen, welche Folgen meine Worte haben. Das wird schon was ausmachen. Ja? Und so hat er praktisch, haben die vier Leute das, was sie endlich, also endlich hat dieser Heil, ja, wir brauchen ihn nicht nach Hause tragen. Aber der Mann hat viel mehr, denn er hat etwas in ihm, was ihn wirklich sein Leben völlig veränderte. Nicht nur seine Gesundheit, sondern auch Vergebung. Ein paar Dinge will ich hier kurz erwähnen. Also hier kann man sehr viel Zeit verbringen. Erstens, der Gelähmte muss bereit sein, Hilfe anzunehmen. Er muss zulassen, dass diese vier ihn tragen. Er muss das Vertrauen haben, dass die vier auch ihn tragen können. Und aufs Dach tragen können. Wenn er Hilfe nicht annehmen will, dann bekommt er keine Hilfe. Oft ist heutzutage, wird der Eindruck vermittelt, man muss stark sein. Man darf keine Hilfe annehmen, man muss alleine durch die Welt kommen, man muss alles können. Und das stimmt nicht. Und es ist oft so, dass erst wenn man zugibt, ja, ich brauche Hilfe, dass auch Gott dann bereit ist, uns entgegenzukommen und Hilfe anzubieten. Und oft, wenn Gott dann Hilfe anbietet, bietet er es durch Menschen an. Zweitens, der Gelähmte muss bereit sein, offen mit seinem Gelähmtsein umzugehen. Er muss bereit sein, dass die Menschen ihn in alle Öffentlichkeit durch die Stadt tragen. Er kann das nicht verstecken. Bis zu diesem Haus, wo Jesus ist. Obwohl er eigentlich auch weiß, viele Menschen werden denken, irgendwas hat er falsch in seinem Leben, dass er jetzt da gelähmt liegt. Das war die weit verbreitete Meinung. Der ist nicht gesegnet von Gott, sondern verflucht. Wir würden ja sagen, das ist ein kleiner Preis zu zahlen, dass man eben gesund wird. Ist klar, dass er das auf sich nimmt, weil er weiß, er kann gesund werden. Naja, wie oft verstecken wir uns aber in unsere Krankheiten, die Dinge, die in uns sind, die wir keinem zeigen wollen, weil wir meinen, dann zeigen wir uns schwach. Und vielleicht würden sie sich auch auslachen über uns. Aber das ist das, was wir gerade brauchen, dass wir bereit sind, uns zu öffnen, auch Schwäche zu zeigen. So wird es auch oft gesagt von einem Alkoholiker, der muss bereit sein zu sagen, ja, ich habe Probleme, ich brauche Hilfe. Wenn er das nicht sagen kann, dann bekommt er auch die Hilfe nicht, auch wenn andere ihn einweisen oder was auch immer. Wir können uns unsere Probleme so gut verstecken. Wir können super uns anziehen und so aussehen, als würden wir alles im Griff haben, als wäre kein Problem in der Welt zu sehen. Und innen drin und im Leben sind Beziehungen kaputt und was weiß auch immer, aber wir verstecken das. Und das darf bloß nicht an die Öffentlichkeit kommen. Aber wenn wir das tun, dann hindern wir die eigentliche Heilung. Die eigentliche Versöhnung. Ja, ich kann daran denken, manchmal kämpfe ich mit Dingen in mir, weil ich tue Dinge, die ich tun wollen und ich versuche, das alleine zurechtzukommen. Das klappt nicht. Es reicht manchmal, ich sage es einfach Cindy. Hier habe ich gerade diese Kämpfe und wir beten zusammen. Was das schon ausmacht. Einfach zu sagen. Ja. Und hier müssen wir wirklich die vier loben. Die sind ein Vorbild, die sind bereit, trotz die größten Hindernisse, ihren Freund oder Verwandte oder was auch, wer auch immer es war, zu Jesus zu bringen. Egal was kommt. Es gab schwierige Hindernisse. Aber die haben das getan, was sie konnten. Auch wenn es viel Mühe gekostet hat. Und vielleicht müssen sie diesen Gelähmten schon mal überreden, dass er das macht. Aber das Wichtige ist einfach, dass sie das getan haben, was sie konnten, um damit diesen Menschen Jesus begegnen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir haben alle Freunde, die Jesus nicht kennen. Lass uns das tun, was wir können, damit sie Jesus kennenlernen. Nun, wichtig ist, wenn wir Menschen helfen wollen, wenn sie sich helfen lassen wollen, dann müssen wir auch selbst das erkennen. Das Problem war auch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie eben das nicht erkannt haben, wer Jesus wirklich war, wer das war, das vor ihnen stand. Und das sehen wir in der nächsten Geschichte, die wir zum Schluss lesen, in Markus 2, die Verse 13 bis 17.
Da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße.
Es ist interessant hier, dass Markus extra erwähnt, seinen Namen. Da ist nicht nur irgendwer da, der sitzt, sondern Levi, Sohn von Alpheus. Das sind Menschen, die dahinter stehen. Und man sieht es immer wieder, wie schnell die Pharisäer und Schriftgelehrten dabei waren, Menschen so ein Etikett zu verpassen. Zöllner. Ich bin mir sicher, zigmal sind Pharisäer an diesem Tisch vorbeigekommen. Und haben sie den Namen von dem gewusst? Ich wette nicht. Sie haben nur gewusst, das ist ein Zöllner. Das reicht ihnen. Ja, wir packen sie in die Schublade und wir können so gut die Schubladen öffnen und schließen und das macht das Leben eigentlich leichter. Dann müssen wir uns nicht mit den Menschen auseinandersetzen. Ja? Und wir tun das auch heute. Wir haben die Penner, wir haben die Alkoholiker, wir haben die Ausländer, wir haben die Muslime, wir haben die... Und was für Schublade haben wir alles? Ja? Und wir müssen erkennen, dass Jesus keine hatte. Sondern er sah immer den Menschen da. Und ich denke, das ist eine Sache, wo wir hier sehen, dass die Zöllner und die Sünder, also diese Menschen, die alle Außenseiter waren in der Gesellschaft, die wirklich zu ihm gezogen hat. Die merken den Unterschied, wie Jesus sie behandelt und wie Jesus sie anschaut und wie die Pharisäer es tun. Menschen merken den Unterschied. So sahen sie in Jesus die Person, die wirklich ihnen helfen konnte. Ihr Arzt, um ihr Leben zu verändern. Ja, natürlich hat Jesus auch gesagt, er hat sie nicht nur gesehen, sondern auch sie aufgerufen, ihr Leben zu verändern. Aber zuerst mal hat er die Menschen gesehen und sich um die Menschen gekümmert. Ja. Und genauso wie die Pharisäer nur Zöllner gesehen haben, haben sie in Jesus nur einen Gesetzesbrecher oder ein was weiß ich, was sie für ein Etikett auf Jesus getan haben. Und dadurch haben sie eigentlich das verpasst, was sie von Jesus hätten bekommen können. Heilung, Veränderung, Versöhnung. Aber das wollten sie nicht. Und so haben sie diese Hilfe verpasst, die sie nur so nötig hatten, die wir alle so nötig haben. Und so lernen wir aus dieser Geschichte einfach, lasst uns offen sein, dass Jesus in unser Leben Dinge tut. Lasst uns auch miteinander offen sein, bereit zu helfen, bereit zuzuhören. Bereit, einfach das zu tun, damit Menschen Jesus kennenlernen. Der wird es tun. Beten wir zusammen zum Schluss. Himmlischer Vater, danke. Danke, dass wir wissen können, in dir ist Leben und Geborgenheit. In dir ist Heilung und Vergebung. Jesus, danke, dass wir wissen können, du kennst uns mit Namen und du weißt, was wir brauchen, wenn wir uns einfach dafür öffnen. Vergebung, Heil, so viel, Herr. Herr, zeig uns, wo du uns heilen willst, wo du uns verändern willst, anpacken willst. Damit wir dir auch dienen können und das weitergeben können, was uns so viel gebracht hat. Danke, Herr, für deine Liebe und Güte und Gnade, dass so viel, viel mehr gibt, dass wir ja verdienen können und geben können. In Jesu Namen beten wir. Amen. So geh nur in die Woche mit der Gewissheit, Gott geht mit, Jesus will durch dich in dir was wirken. Ich lade alle ein, auch hier zu bleiben, die Gemeinschaft miteinander zu genießen. Wir werden auch Kaffee gleich reinbringen. Also genieß die Zeit zusammen, genieß die Gemeinschaft und gehe mit Jesus in diese Woche.